Marke und Robe.
Ja, hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Episode unseres Podcasts Marke und Robe. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid, sind. Und wir sagen erstmal Hallo. Ich sage erstmal Hallo zu meiner Lieblingsmarke, dem Polizisten und Mitkandidaten Alexander Meissner. Ich grüße dich, Alex. Hallo.
Ja, hallo Thomas, mein Lieblingsmitpodcaster Thomas Görke, auch Direktkandidat in Magdeburg und ja, Retter des Rechts, das ist ja schon geflügelt jetzt mittlerweile. Genau. Und wir haben uns einen super Gast eingeladen, der natürlich auch Kandidat ist.
Genau, wir sind heute wieder zu dritt und wir haben heute einen ganz lieben Gast aus dem schönen Dessau-Roßlau. Nämlich den Jörg Bernstein. Hallo Jörg, ich grüße dich.
Ja, hallo Thomas, ich grüße dich. Hallo auch Alexander, es freut mich, dass ich auch mal bei euch sein darf.
Ja, und wir freuen uns. Coole Sache. Erzähl mal ein bisschen über dich, Jörg.
Ja, ich bin vor einem Monat heute auf den Tag genau 55 Jahre alt geworden.
Herzlichen Glückwunsch.
Ich bin vom Lehrer vom Beruf, Berufsschullehrer seit jetzt fast 30 Jahren. Seit 92. Und das bringt es auch mit sich, dass man diese 55 Jahre gar nicht so richtig aktiv spürt, also nicht so hart spürt. Man hat immer das Gefühl, man bleibt noch ziemlich jung dabei. Denkt man zumindest. Wenn dann die gehenden Gesichter von den Schülern irgendwann kommen und sagen, ja, Herr Bernstein, das glauben sie aber selbst nicht, dann wahrscheinlich doch nicht mehr so.
Ja. Aber die betrachten dich auch. Die betrachten dich auch so fast als Gleichaltrigen. Habe ich so ein paar Bilder im Internet gesehen, wo die so ein bisschen auf die Tafel schreiben, danke, Lieblingslehrer und sowas. Also die mögen dich, deine Schüler, ja?
Das macht so den Eindruck, ne? Ja, gut. Meine Verbindung zu Magdeburg ist eigentlich auch ganz spannend, weil ich habe von 1987 bis 92 in Magdeburg studiert.
Okay.
Von 92 bis 94 das Studienseminar in Magdeburg absolviert. Ja. Persönliche Verhältnisse, ich bin verheiratet, habe zwei erwachsene Jungs. Der Jüngere studiert Medizin, der Große, der hat sein Hobby, Musik, zum Beruf gemacht. Der macht eine coole Sache, der produziert Vinylschallplatten.
Aha, okay.
Also er ist im Prinzip derjenige, zu dem die Leute kommen und sagen, hör mal zu, Olli, ich bräuchte mal jemanden, der mir mal ein paar Schallplatten presst oder pressen lässt. Und Olli kümmert sich dann um den Vertrieb mit seiner Firma.
Also ja. Egal, was da drauf soll, du kannst auch heute noch Schallplatten pressen.
Ja, genau. Es gibt also die Firma, wo er arbeitet oder sich eingemietet hat. Also er hat ja eine eigene Firma, aber erst in einem großen Presswerk eingemietet. Die hatten letztens mal Besuch von der Maus, Sendung mit der Maus. Und die haben dann so schön erklärt, wie es die Sendung mit der Maus macht, wie eine Vinylschallplatte entsteht. Und dieses Video ist da auch abzurufen bei dieser Firma. Wir machen jetzt keine Werbung.
Ja, aber wenn du den Link uns gibst, dann können wir den bestimmt mit in die Shownotes reinpacken. Also wer sich dafür interessiert. Was machst denn du für Berufsausbildung? Also oder in welchen Fächern bist du denn da unterwegs als Berufsschullehrer?
Als Berufsschullehrer muss man, ja, denke ich mal, sehr, sehr breit aufgestellt sein. Und ein bisschen flapsiger Spruch bei uns heißt immer, wir machen alles außer Chinesisch, da brauchen wir 3 Wochen Vorbereitung. Ja, nee, aber es heißt ja nicht so, dass wir jetzt da aus der Kalten heraus das alles anbieten können. Aber ich denke mal, gerade so vom Studium ist man schon sehr breit aufgestellt. Ursprünglich habe ich nämlich Maschinenbau in Magdeburg studiert. Das hieß damals der Studiengang Berufsschullehrer für Maschinenbau. Ganz einfach auch deshalb, weil ich selbst davor eine Lehre gemacht hatte als Maschinen- und Anlagenmonteur mit Abitur damals. Das war nebenbei bemerkt eigentlich eine sehr, sehr gute Ausbildungsmöglichkeit, die mir heutzutage dann manchmal fehlt. Ja, und dann, wie gesagt, bis 1990 war es halt nur Maschinenbau, dann kam die Wende Und dann wurde der ganze Studienplan ein bisschen umgekrempelt, mehr an diese Studiengänge in den damals alten Bundesländern ausgerichtet, wo es immer hieß, zu einer beruflichen Fachrichtung gehört noch ein Unterrichtsfach dazu. Ja, da haben wir uns mit einem Professor, der uns ursprünglich mal in sozialistischer Betriebswirtschaftslehre unterrichtet hat, zusammengetan. Betrieb BWL ist letztendlich von den Grundlagen nicht unbedingt sehr unterschiedlich. Und von daher wurde dann ein Studienplan aufgestellt und ich habe dann das Fach Wirtschaftskunde gemacht. Wir haben bei den ganzen BWL-Studenten mit die Vorlesung besucht. Ja, und dadurch im Prinzip, auch das war letztendlich auch mein Einstieg hier in Sachsen-Anhalt als Lehrer. Das hat mir da ein Stückchen weitergeholfen, weil der Bedarf jetzt an Metalllehrern war jetzt nicht so groß. Ja, und meine erste Station, da war das dann noch so im, kann man sagen, 50-50-Bereich. Also einen Teil hatte ich unsere Konstruktionsmechaniker, damals noch in der Rosslauer Schiffswerft, die es danach gab. Also gibt es ja heute immer noch, aber da haben sie tatsächlich noch Schiffe gebaut.
Was machen die heute? Also am Rande?
Ja, die machen hauptsächlich so großen Schwerbau, Stahlbau, also in Richtung Brückenbau und solche Dinge.
Okay.
Also die haben diverse auch andere Tochterunternehmen bei uns in Dessau, die machen zum Beispiel solche Spundwände für den Hochwasserschutz und solche Dinge. Die Autobahnbrücke in Rosslau, in Kliegen, die Neuenbrücke, die kommt aus Rosslau. Ja, solche Dinge halt.
Und da sind deine Berufsschüler auch dann zu Hause, oder?
Ja, jetzt, wie gesagt, nicht mehr. Das ging so bis die ersten 3 Jahre. Dann waren immer so die ganzen Schulfusionen. Ja, wir waren damals in Rosslau eine Außenstelle der gerade neu gegründeten, wie hieß die damals, Berufsbildende Schule des Landkreises Anhalt-Zerbst. Die Hauptstelle war in Zerbst. Ich war dann noch mal einen Tag Abgeordneten nach Oberfeld. Ja, und dann ging es weiter, dass das immer mehr konzentriert wurde. Dann bin ich nach Zerbst gekommen, weil dann die Außenstelle in Rosslau zugemacht wurde. Da habe ich dann fast nur noch im kaufmännischen Bereich unterrichtet. Ja, und seit 98 bin ich jetzt am Anhaltischen Berufsschulzentrum. Zwar nicht gleich von Anfang an, sondern mit 2 Monaten Verspätung, aber seitdem bin ich hauptsächlich im kaufmännischen Bereich. Also die, was es damals noch so an Fächern gab, die sind jetzt mehr durch die Reform zu den Lernfeldern mehr. Die heißen jetzt nicht mehr Rechnungswesen und nicht mehr BWL, aber also inhaltlich ist es schon dabei geblieben. Buchführung war eins meiner Hauptdinge. Datenverarbeitung sowieso. Dann hatte ich jetzt seit 2015 auch mit unseren Schülern, wie sagt man immer so schön, mit Migrationshintergrund zu tun. Das hat eigentlich auch immer viel Spaß gemacht, weil ich bin mit meiner Frau gemeinsam an einer Schule. Sie ist dort im Unterricht. Ja. Und da war ich immer auf kurzen Wege, konnten wir uns gut abstimmen. Ich hatte zwar da offiziell, in diesem Berufsvorbereitungsjahr mit Sprachförderung das Fach Informatik, aber da haben wir halt auch versucht, im Informatikunterricht viele Möglichkeiten zu nutzen, die, sag ich mal, der Sprachbildung auch gedient haben. Ne?
Ja, Sprache ist ein Schlüssel, ja, gerade wenn man sich
Natürlich. Ja, und dann sieht man eben halt auch, wie unterschiedlich die Motivation ist. Und ich habe eigentlich fast durchweg positive Erfahrungen mit den Jungs und Mädels gemacht. Also da hast du mal einen Ausreicher, bloß ich sage immer so, Arschloch kennt keine Nationalität, die gibt es nicht. Und von daher.
Weltumspannendes Genre.
Das ist auf jeden Fall so etwas. Ne? Da hast du recht. Ja, das ist so zu meinem beruflichen Hintergrund.
Ja, wenn man dich so anschaut, dann würde man nie denken, dass du so ein Computer-Nerd bist. Aber du hast ja eine ziemliche Affinität zu IT und Computern. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, wie ist es dazu gekommen? Das hat mich eigentlich schon immer interessiert.
Ja.
Es ging damals, wie gesagt, in Magdeburg los, 87. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch so dran erinnern könnt an die ersten
Lochstreifen.
Ja, selbst das hatten wir auch schon, ja genau. Wir hatten ja, wie es immer zu DDR-Zeiten war, als Schule eine Patenbrigade.
Genau.
Oder als Klasse eine Patenbrigade. Und in Dessau gab es damals die Magnetbandfabrik. Mhm. Die Speicherbänder für Computer, die haben Kassetten produziert für den Export. Da haben wir mal gesehen, dann kamen immer die Kassetten. Da kamen die Agfa-Aufkleber drauf, dann waren es dann Agfa- oder BASF-Kassetten, die kamen. Ja, Und unsere Patenbrigade, das war das Rechenzentrum. Da waren wir dann, wenn wir da mal in Betrieb zum Besuch waren, dann durften wir uns mal an die Rechner setzen und da unsere Lochkarten, den Namen reintippen und solche Geschichten. Aber das war letztendlich nicht der Auslöser. Auslöser, was so die Computertechnik ausmachte, überlege ich mal, wie war denn das? Eigentlich schon beim Studium. Wir hatten angefangen 87 und da kamen so diese Kleincomputer, KC85,
wie sie genau.
1 und 2.
Mit Datasette.
Wir hatten, glaube ich, noch nicht mal eine Datasette. Da war einfach nur ein ganz normaler, einer von diesen Kassettenrekordern daneben, der da stand. Ja, mit Basic Interpreter war es, glaube ich, das Basic Programmieren, das ging ganz gut. Wir haben aber dann beim Studium Pascal programmiert. Da musste man immer erst noch mit einer Kassette den Compiler laden. Dann war im Prinzip schon der Arbeitsspeicher voll. Wenn man dann ein etwas längeres Programm geschrieben hat, ist der abgestürzt und da ist bei uns so dieses geflügelte Wort entstanden, ist der Cursor dir entschwunden, hast du dich umsonst geschunden.
Das ist noch gar nicht so lange her, ne? Das hört sich irgendwie aus einer anderen Zeit, aber wenn man mal so zurückblickt, das sind 40 Jahre.
Ja, ja.
Also mit dem KC85 und sowas, so Ende der DDR-Zeit, ja. Ein bisschen.
Ja, dann war es bei mir auch so. Ich hatte von einer Tante meiner Mutter einen, wie hieß denn der damals? Kein C64, sondern den größeren schon.
128.
Bekommen. Ja, also im Prinzip war das schon der Einstieg dann auch als Student konnte man dann schon halt mit dem Computer arbeiten. Das war so ein bisschen privilegiert, könnte man bald sagen. Dann weiß ich auch noch damals, als ich meine, was war es denn, die Abschlussarbeit oder, ne, war ich glaube ich, war Diplomarbeit. Da war mein Sohn gerade ein Jahr, zwei Jahre. Der hat immer geweint, wenn dieser neue Nadeldrucker loslief. Ja. Und dann der erste Computer, den ich mir dann nach der Wende gekauft habe, das war gleich so zum Einstieg. Da gab es damals noch in, weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, in Magdeburg, wenn man über die Elbe, was war das für ein Ortsteil, war das? Ist da, nee, wie heißt das mit P? P?
Prestau. Prestau, das ist mein Wahlbezirk. Da wohne ich.
Das ist die Sache, wenn man mit dem Fahrrad aus Richtung Schönebeck kommt.
Genau. Ja. Ja? Ach nee, mit dem Fahrrad aus Richtung Schönebeck? Östlich oder westlich der Elbe?
Ja, das ist immer die Frage.
Aber du meinst wahrscheinlich westlich der Elbe und dann ist das, sind wir in Fermersleben, Buckau, Salbke.
Ja, auf jeden Fall. Es war damals ein Phobies-Shop. Die gibt es inzwischen auch schon lange nicht mehr, diese Computerkette Phobies.
Ja.
Phobies, ich weiß nicht, wie man die aussprach. Da hatte ich mir meinen ersten Computer gekauft, dann schon, also einen richtigen, den man jetzt als Computer heutzutage noch bezeichnen würde. Das war so ein 386 AT. Im Kulani-Design, ja, kennt ihr noch?
Ja, klar. Ja, ja.
Von der Gänsefutterflasche.
Du bist ja richtig mitgewachsen mit den Computern, oder? Also,
ja, ja.
Haben wir eine ähnliche Computergeschichte, glaube ich, oder?
Ja, vor allem das Interessante ist ja dabei, da kann man auch viele andere Geschichten draus ableiten. Der nächste Computer, den ich mir dann gekauft hatte, war so ein ID Tower PC. Und da es ja damals immer noch so war, dass da schon um 8 alle anstanden, um solche Sachen anzugreifen. Da habe ich damals, da wohnte ich schon in Rottleben da, das war, der Nachbar hat dann von mir, glaube ich, 5-Euro-Schecks bekommen. A400 Euro, weil, wie waren das? D-Mark war es ja noch. A400 D-Mark, weil die immer bloß bis 400 eingelöst genau. Wurden. Ne? Und dann hat er mir da meinen ersten ID-PC gekauft. Ne? So ging das dann immer weiter.
Und hast du die Geräte noch oder hast du die alle entsorgt? Oder willst du da noch so ein bisschen dran rum? Die schmeißt man weg, ja.
Den einen, den hat mein Sohn dann mal bekommen.
Ja.
Den einen, dann habe ich mir irgendwann mal einen Laptop bei ID gekauft, beim ID. Mhm.
Und was hatte ich denn, also computermäßig in der Lehre ist klar, ja. Also, man muss ja als Berufsschullehrer offensichtlich auch sehr flexibel sein, was die Fächer angeht, ja, wenn ich das so richtig verstanden habe. Wodurch kommt das? Also eigentlich stellt man sich ja vor, also, oder ich stelle die Frage mal anders, ein Freund von mir ist ebenfalls Berufsschullehrer, ist gelernter Lehrer, hat das auch studiert und bildet jetzt Fleischer aus in Magdeburg. Also völlig in eine ganz andere Richtung gegangen. Ist das normal bei Berufsschullehrern, dass man so hin und her switcht und warum ist das so?
Ja, normal würde ich das jetzt noch nicht mal bezeichnen. Also bei mir war es da schon irgendwie so ein bisschen Linie drin gewesen. Mhm. Computer, warum? Weil es ganz einfach ein Arbeitsmittel von Anfang an für mich war. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen so ein kleiner Perfektionist. Also ich wollte zum Beispiel meinen Schülern immer ordentlich Arbeitsblätter geben, in einer ordentlichen Form. Dann war es auch ein Unterrichtsmittel. Also ich habe damals in der Berufsschule in Roßlau bei den Konstruktionsmechanikern, da habe ich zum Beispiel CNC-Programmierung unterrichtet. Und Konstruktion, also das CAD, da hat man so kleinere Programme, die man dazu nutzen konnte. Ja, und das war eigentlich immer so ein fließender Prozess, weil ich dann halt auch versucht habe, viel als dann das Internet so aufkam, im Internet den Schülern was zu zeigen, also die ganz klassischen Sachen. Damals habe ich angefangen, die ersten Webseiten mit HTML-Programmierung und so weiter.
Wie seid ihr denn jetzt durch die, also Homeschooling und so, wie seid ihr durch die Pandemie gekommen? Also du sicherlich völlig entspannt mit deinen Erfahrungen und Kenntnissen, aber ich kann mir vorstellen, manche Kollegen waren da nicht so begeistert.
Ja, der Punkt ist ganz einfach der, bis zum letzten Jahr hat das Thema eigentlich relativ wenig Leute interessiert. Mhm. Ja. Mhm. Da gab es schon mal ein solches Förderprogramm für berufsbildende Schulen direkt, das nannte sich damals Zukunftsinvestition an berufsbildenden Schulen. Da ging es um 4 Milliarden, war noch D-Mark. Ne? Mhm. Die stammten damals aus der Versteigerung dieser UMTS-Lizenzen. Mhm. Ja, und der Hintergrund bei uns war ja der, wir hatten ja 1998 das Berufsschulzentrum völlig neu aufgemacht und da waren auch ziemlich gute Ausstattungen jetzt in Richtung PC-Technik da, sodass für uns jetzt nicht der Punkt war, unbedingt jetzt die klassischen Computerkabinette einzurichten, sondern wir sind damals schon einen anderen Weg gegangen. Also das hatte damit zu tun, ich glaube 2001 war es im Frühjahr, da waren wir mal in Hannover auf der Didakta mit einem Kollegen zusammen. Da hatten wir uns da verschiedene Sachen angeguckt, haben damals die ersten von diesen Smartboards, also jetzt als Markenname Smart, die interaktiven Tafeln gesehen. So, und dann in einer ruhigen Minute hatte ich mich mal hingesetzt und so ein Konzept für, wie hatte ich es überschrieben, E-Learning-Angebote am Anhaltischen Berufsschulzentrum mit zum Beispiel mobilen Einheiten, Laptop plus Beamer auf einem Rollwagen installiert, dass man halt die Computertechnik auch im normalen Fachunterricht nutzen konnte. Ja, und als dann dieses Förderprogramm rauskam, da kam meine damalige Chefin, die mich da immer sehr unterstützt hat in diese Richtung, sagt, Herr Bernstein, das reicht für einen. Ja, ich sage, okay. Ist mir gerade letztens noch mal in den Händen gefallen, hatte ich mal den Kostenplan gesehen, wenn man die Gelder, die das damals aufgefressen hat, also wenn man bloß mal überlegt, ein Beamer, der hat damals, glaube ich, knapp 9.000 Mark gekostet. Das war schon, ja. Und Laptop 5.000. Also wir haben da, glaube ich, in dem Pakt 100.000 D-Mark ausgegeben. Aber damit war so ein erster Grundstein gelegt, um überhaupt erstmal Sachen auszuprobieren. Wo wir auch festgestellt haben über die Jahre, dass manche Dinge sich gar nicht so sehr für die Berufsbildung eignen. Also zum Beispiel sind wir eigentlich wieder davon abgekommen, jetzt solche interaktiven Tafeln anzuschaffen. Wir haben zwar eine ganze Menge davon, aber für unseren Unterricht haben sie jetzt nicht so diesen tollen Effekt, den sie zum Beispiel, denke ich mal, in der Grundschule haben können. Ja, also wie gesagt, wir waren da wie so immer so eine kleine Truppe, ziemlich einsame Ruf von der Wüste, aber wir haben uns da immer weiter gehangelt und unsere Ideen entwickelt. Dann kam noch hinzu, wir hatten damals den Landesfachbetreuer Informatik, der sich auch gerade in Richtung E-Learning sehr engagiert hat. Also verschiedenste Lernplattformen haben wir ausprobiert, bis wir dann, glaube ich, Anfang 2010 muss es gewesen sein, also gut vor 10 Jahren, vielleicht sogar noch ein bisschen länger her, bei Moodle gelandet sind, die jetzt immer so in aller Munde war im Rahmen der Corona-Krise, diese Lernplattformen. Habt ihr sicherlich auch von gehört, oder?
Ja, aber das erste Mal jetzt im Zusammenhang mit der Pandemie und da war ich total erstaunt, dass es das schon so lange gibt. Ich dachte, das haben die jetzt erst erfunden und deswegen läuft das so holprig. Aber das gibt es schon lange, ja?
Das gibt es schon lange. Also Moodle ist im Prinzip, das ist ja ein Akronym, das steht für modulare, objektorientierte digitale Lernumgebung. Das Ganze in Englisch. Hm. Und der Gründer, das ist ja mehr oder weniger so ein Open-Source-Projekt. Zwar wird es auch im kommerziellen Rahmen betrieben, im Rande die ganze Beratungsleistung, die da drumherum ist, aber das eigentliche ist halt Open Source. Das ist ein Australier, der Martin Dogmanius, und der hatte damals selbst, weil er im Outback irgendwo aufgewachsen ist, diese School of Air besucht.
Ja.
Und wenn ich mich recht erinnere, hat er später Pädagogik studiert und Informatik und hat gesagt, ich baue so eine Internetgeschichte auf. Das ist genau die Lösung für das, was wir dort brauchen. Ja, und da gibt es, das ist eine sehr verbreitete Lernplattform, die ja jetzt noch nicht so den großen Durchsatz hatte und die ja quasi immer so ein bisschen für uns Nerds da war, kann man schon mal so sagen. Genau. Ja, also ich habe da regelmäßig mitgearbeitet, habe auch immer versucht, die Kollegen dazu anzuhalten, aber so die Resonanz, die hielt sich in Grenzen, sagen wir mal so. Auch bei anderen Sachen, wenn es darum ging. Also ich habe jetzt, glaube ich, seit 2005 fürs LISA immer mal in regelmäßigen Abständen, also mindestens einmal beziehungsweise zweimal jährlich so Fortbildung durchgeführt, wo es darum ging, wie kann ich zum Beispiel im Wirtschaftsunterricht, BWL-Unterricht und so weiter mit Computereinsatz Sachen veranschaulichen. Ne? Aber wie gesagt, es war überschaubar, die Resonanz. Ja, mit der Ausrede oder wie auch immer, ist es nicht unbedingt eine Ausrede, wenn man sagt, ja, die Technik ist ja nicht da. Es sind ja immer organisatorische Probleme. Wenn ich jetzt nicht ad hoc auf einen Raum zugreifen kann und das immer einen großen Planungsaufwand bedeutet, macht es auch ehrlich gesagt keinen Spaß. Okay. Ja. So, und wie gesagt, die elektronische Lernplattform, die haben wir auch immer so peu à peu weiter ausgebaut. Und dann kam Corona. Ja. Und dann habe ich immer dieses Bild auch mal im Gespräch bei uns mit der Presse gebracht. Das ist so ungefähr wie ein Auto, was einen kaputten Motor hat, der zwar läuft, aber wenn du richtig Gas geben willst auf der Autobahn, dann merkst du, dass er stottert. Und so hat es sich mit dieser Lernplattform. Aufgrund der ja doch überschaubaren Nutzeranzahl hat es diese Bandbreitenprobleme nie gegeben. Es lief halt immer. Aber jetzt an dem Punkt, wo auf einmal alle zugreifen wollten, dann ist das ganze Ding halt zusammengebrochen. Das haben sie auch ehrlich zugegeben und sich nicht hinter irgendwelchen Hackerangriffen wie in Sachsen versteckt. Ja, da habe ich immer spaßeshalber gesagt, so eine konzertierte Aktion von 10-jährigen Kriminellen, Datenkriminellen, Schüler, die dummerweise an die Vorgaben halten und 8 Uhr sich in ihre Lernplattform einwählen wollen. Ja. Ja.
Was hat dich denn in die Politik verschlagen eigentlich?
Also, was mich in die Politik verschlagen hat, ja, zum Beispiel das Thema Bildung. Also so ein prägendes Erlebnis war im Prinzip bei mir so 2017 die letzte Bundestagswahl. Bis dahin war ich eigentlich politisch nicht groß aktiv. Aber da hatte ich das Gefühl, einerseits ja, aufgrund des Erstarkens bestimmter Parteien, auf die wir am besten gar nicht drauf eingehen wollen. Aber da habe ich gesagt, irgendwie muss man sich da auch mal ein bisschen in die ganze Sache einbringen. Man kann nicht alles immer den Schreihälsen überlassen.
Ja. Ja, und also dass du die AfD nicht leiden kannst, da haben wir was gemeinsam. Also das kann man ruhig sagen, glaube ich.
Ich komme dazu.
Ja, man muss ihnen ja gar nicht immer so viel Plattform bieten. Das ist,
nee, alles ja, gut.
Deshalb. Nee, aber was wollte ich sagen? Wo waren wir stehen geblieben?
Wie da, 2017.
Und ja, da war im Prinzip, ja, Bundestagswahlprogramm. Es waren viele Themen drin, die mich angesprochen haben. Das war zum Beispiel die ganze Frage Arbeitsorganisation, denn diese Geschichte mit dem Arbeitszeitkonto, nicht nur auf ein Jahr bezogen, sondern quasi so ein Lebensarbeitszeitkonto. Die Frage Digitalisierung war, glaube ich, die FDP immer mit die erste Partei, die diese Themen auf die Plattform genommen hat. Homeoffice, damit hat damals überhaupt noch keiner sonst zu tun gehabt, ne? Ja, und dann habe ich, weil ich immer schon ein bisschen sehr aktiv so in sozialen Medien unterwegs war, vielfach unseren damaligen Wahlkreiskandidaten Jörg Schnoch unterstützt, habe pro argumentiert und da habe ich mir gedacht, na, wenn du jetzt immer schon kräftig argumentierst, dann kannst du auch Mitglied werden. Ja, und das ging dann relativ schnell, das ist ja auch, wie es manchmal so ist, in einer relativ kleinen Partei. Im Vergleich zu den großen ist es ja tatsächlich so, also gerade unser Kreisverband, der ist auch überschaubar. Und dann ging es eigentlich ziemlich schnell auch, dass man Aufgaben übernimmt. Und ich bin eigentlich auch so der Typ, ich drücke mich da nicht vor, wenn es was zu tun gibt und ich kann mich einbringen, dann mache ich das auch. Wie zum Beispiel jetzt also im Landesfachausschuss für Bildung, wo die Katrin Meyer-Pinger ja immer sehr gute Arbeit leistet. Aber das macht auch Spaß, sich da entsprechend einzubringen. Das finde ich schon gut.
Wie viel seid ihr da in dem Landesfachausschuss? Wie viel sind da drin?
Ja, es wechselt. Das wechselt. Wechselnde Besetzung, sagen wir mal 5, 6.
Aber man trifft sich regelmäßig.
Was macht denn ihr da in dem Bildungsausschuss? Also welche Themen sind da bei euch so im Vordergrund gewesen?
Ja, im Prinzip die Themen, die wir jetzt auch so im Landtagswahlprogramm wiederfinden. Das sind so Thema Digitalisierung der Schulen, Lehrerbildung, Fortbildung der Lehrer. Ja, alles, dass die Dinge sind, die, denke ich mal, doll auf den Nägeln brennen. Das haben inzwischen auch die politischen Mitbewerber erkannt. Ja, also ich frage mich immer, warum soll man erst gerade dann drauf kommen, wenn Wahlen sind? Das ist wahrscheinlich auch, wie Christian Lindner gerade letztens hier im Gespräch mit dem Quatsch, mit dem Andreas Silbersack sagte, so unser Dilemma, wir präsentieren Lösungen und die anderen greifen sie ganz gern auf, ne? Und verkaufen sie als ihre eigenen. Ist mir jetzt gerade so aufgefallen beim Thema der Schulassistenten, Schulverwaltungsassistenten. Das haben
Ja.
wir im Jahr 2017 mal auf dem Landesparteitag beschlossen gehabt oder 18, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat man das Thema schon lange und jetzt haben sie es dann halt auch.
Aufgenommen dann, ja.
Man müsste sich sowas patentieren lassen können. Das
Ja,
wäre
leider geht das nicht, wa?
politische Ideen patentieren lassen. Ich arbeite dran. Ich lasse mir da mal was einfallen.
Als Marke eintragen, das wäre vielleicht was.
Genau.
Naja, aber ich sag mal, wo nehmen Sie die Ideen? Das zeigt ja auch, dass es gute Ideen sind, oder? Also.
Ja, letztendlich auch, man könnte. Einerseits war so vors Jahr dieser große Schub, also ich muss mal so sagen, man hat sich so ein bisschen gefühlt wie 1990, als auf einmal, wo sie alle gedacht haben, jetzt ist alles möglich. So schlimm wie das mit Corona ist, aber das war so der Auslöser, gerade bei uns im Bildungsbereich, wo man sagte, jetzt müssen sich halt alle damit mit diesem Thema mal auseinandersetzen. Es war auch so eine gewisse Aufbruchsstimmung spürbar. Nur als dann die Schulen wieder aufgemacht wurden, da war dann der Wunsch, zu dem Alten zurückzukehren, doch relativ groß. Und was mich so ein bisschen gestört hat, ist die Tatsache, dass man diese ganze Technologievielfalt sehr unter Rechtsaspekten ist für uns Freie Demokraten sicherlich immer ein wichtiges Thema Datenschutz, aber auf der anderen Seite mit Datenschutz kann man wirklich auch alles kaputt machen. Ja, also denkst du an, jetzt sage ich bloß mal Stichwort Microsoft Software. Das ist gerade bei uns in der Berufsbildung ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Grundschule mag das noch anders sein, aber bei uns haben wir mit Berufsschülern zu tun, für die das Arbeitsmittel ist im regulären Arbeitsalltag. Ja, die wissen, wie gut das funktioniert. Die nutzen das in ihren Unternehmen und kommen in die Berufsschule und müssen ihnen sagen, nee, hier dürfen wir es nicht nutzen.
Naja.
Obwohl das ja noch nicht mal eine klare Vorgabe vom Land gab. Ja, es gab immer nur die Diskussion, wo gesagt wurde, ja, die Datenschutzbeauftragten der Länder, wobei wir noch nicht mal mehr einen haben, in Sachsen-Anhalt.
Stimmt.
Ja, wo gibt es überhaupt einen? Nee, wa? Haben sich noch nicht mehr drauf geeinigt, oder?
Hey, ach, das ist doch,
Nee.
nein, das schaffen sie nicht. Die haben doch den armen Herrn von Bose, haben sie doch noch irgendwie genötigt, noch 2 Jahre zu machen. Und dann war er weg. Und jetzt irgendwie, wenn du auf die Seite vom Landesdatenschutzbeauftragten gehst, dann findest du irgendwie, naja, ist alles Jahre alt und irgendwer macht das jetzt, führt das Amt irgendwie stellvertretend, bis dann irgendwann mal jemand, so wie zum Beispiel du, Jörg, ne? Bewirb dich doch um den Post.
Da fehlt mir, glaube ich, so ein bisschen Ja, nee, aber wollte ich sagen, mit diesem Thema kann man letztendlich auch alles abwürgen.
Ja, das ist wie so eine Monstranz, wird das manchmal vor sich hergetragen, ja, dass man sagt, ich will irgendwas machen und dann nein, das geht nicht, wegen Datenschutz. Und dann, wenn du Datenschutz hörst, dann nimmst du erstmal Haltung an und sagst, oh ja, ganz schlecht, dann geht's halt nicht. Ja. Aber irgendwie, statt mal eine Alternative zu bieten oder mal zu sagen, wie es denn geht, ja, welche Systeme wir denn statt Microsoft nehmen, da hört es dann auch auf, finde ich.
Zu diesem Thema Moodle, da muss man ja auch sagen, die Kolleginnen und Kollegen, die dort in Halle beim LISA diese Moodle-Plattform betreuen, die machen ja wirklich auch gute Arbeit. Aber das letztendlich, es hat ja die ganzen Jahre diese Verstetigung gefehlt. Ja, dass man also auch beim Kultusbildungsministerium das Thema auch gar nicht so richtig ernst genommen hat. Das sieht man allein schon darin. Ich glaube, wir hatten inzwischen drei verschiedene ESF-geförderte Projekte. Das fing damals Anfang der 2010er an. Da hieß es CALSA, kooperatives Arbeiten und Lernen in Sachsen-Anhalt, war auch eine Moodle-Plattform und so hat sich das Schritt für Schritt weiterentwickelt. Wisst ihr ja vielleicht auch, wie das immer läuft. Dann gibt es einen begrenzten Förderzeitraum, da muss wieder ein neues Projekt aufgelegt werden, damit das Ganze wieder fortgesetzt werden kann. Das ist ein ewiger Kampf, ne? Was letztendlich auch sich darin niedergeschlagen hat, dass die Breite gefehlt hat, weil ganz einfach auch die Finanzen gefehlt haben. Ja, wenn ich jetzt gesehen habe, was Sie jetzt an zusätzlicher Hardware erstmal alles anschaffen mussten, Server wurden umgelaut, glaube ich, zur Telekom.
Ja.
Das sind ja ganz andere finanzielle Aufwendungen, die jetzt da dahinter stecken.
Das ist ja auch immer verrückt, ja. Also ich kann mich, also das Thema Digitalisierung ist ja, also ich kann mich eigentlich so die letzten 10 Jahre daran erinnern, dass bei jeder Wahl, bei jeder politischen Debatte immer wieder über Digitalisierung gesprochen wurde. Wir müssen das machen, Breitbandausbau, Technik einführen. Und als jetzt Corona quasi das eingefordert hat, also als man durch Corona eben über Homeoffice-Lösungen nachgedacht hat, über Online-Schooling und sonst nicht was, haben plötzlich alle gemerkt, dass offensichtlich seit 10 Jahren keine Hausaufgaben gemacht hat. Ja? Also das war ja überall so. Bei uns in den Behörden haben sie plötzlich überlegt, Laptops und USB-Sticks, hier so eine Bootsticks anzuschaffen und sowas. Und sind immer noch dabei.
Soll ich euch mal sagen, was die Justiz gemacht hat, als die Digitalisierungswelle kam? Die haben Drucker gekauft. Leistungsfähige Drucker hat die Justiz gekauft. Das war das Erste, damit sie erstmal alles, was jetzt online kommt, ausdrucken und in Akten packen können. Die leben jetzt noch wirklich hinterm Mond. Da ist so viel zu tun.
Also auf anderen Gebieten aber auch so. Wir haben ja bei uns an einer Berufsschule auch Schüler, die im Verwaltungsbereich ausgebildet werden. Und da ist es teilweise auch so, dass die dann die Anweisung haben, was halt per Mail kommt, wird trotzdem erstmal ausgedruckt, damit man es ordentlich abheften kann. Ja?
Genau.
Steht dann zwar in der Signatur drin, bitte überlegen Sie sich, ob Sie wirklich ausdrucken müssen, aber.
Genau, das ist dann die eine Seite, die noch hinten dran hängt, ja, wenn du die ausdruckst.
Zusätzlich. Ja, man sieht auch so, das fängt bei Kleinigkeiten an. Also wir hatten beispielsweise im letzten Jahr, als die Schulen wieder geöffnet wurden, kurz vor dem Ende des Schuljahres, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das noch war, aber 1 Monat, glaube ich, oder 1,5 Monate. Mai muss es gewesen sein, war. Dann waren es 2 Monate. Ja, sei es drum, da hatten wir damals für die Schüler schon, oder hatte ich eingerichtet, ein Formular, in dem sie sich einmelden konnten, die ganzen Fragen beantworten konnten. Dann haben sie eine Rückmeldung bekommen, konnten das am Schuleingang zeigen und dann wäre die Sache erledigt gewesen. Und nach einer Woche kam dann vom Landesschulamt wieder die Aufforderung, nein, elektronische Erfassung geht gar nicht, jeder muss ein Papierformular abgeben. Und die Sache zieht sich weiter fort, jetzt zum Beispiel bei unserem Test. Wir müssen ja als Lehrer auch uns 2-mal die Woche testen. Und da sieht es dann so aus, wir müssen eine verpflichtende Selbstauskunft abgeben. Papiermäßig natürlich. Ja, ich habe bloß mal so spaßeshalber hochgerechnet. Bei, glaube ich, 17.500 Lehrer im Land sind das jede Woche 35.000 Blatt Papier. Und das sind dann, wenn man bei 500 Blatt pro Packung, dann sind das schon mal 70 Packen Papier, die quasi durch den Kamin fließen. Ist jetzt im Verhältnis zu anderen Ausgaben nicht die Riesensache, aber
modern. Ja, das zeigt aber, wo wir stehen, ja, mit der Digitalisierung. Und also am Anfang, würde ich sagen, ganz am Anfang.
Ja, dabei sieht man aber trotzdem, dass es gibt ja die Lösung, wo es funktioniert. Also ich habe jetzt mit großer Freude festgestellt, wie einfach das ist, seine Briefwahlunterlagen einzufordern. Geht ja bei euch in Magdeburg genauso sicherlich.
Genau.
QR-Code gescannt und dann war die Sache erledigt. Oder auf einer anderen Sache, die uns jetzt hier im Wahlkampf betrifft. Mir hat es am Dienstag meine Großfläche umgehauen, wo ich am Morgen die einfahrenden Schüler an unserem Berufsschulzentrum begrüße. Okay. Aber auf der öffentlichen Stelle natürlich, wenn ich jemanden beeinflussen möchte. Ne? Aber die sollen ja wissen, dass ein Lehrer ihrer Schule auch für eine politische Partei kandidiert. Das ist ja sicherlich nichts Verwerfliches, oder?
Nein, das können Sie ja ruhig zu Hause erzählen. Das
müssen Sie ja, und diese Fläche hat es beim Sturm umgelegt.
Ja.
Jetzt kann ich sagen, ich habe entweder einen unserer OB-Kandidaten dadurch mitgestützt oder er hat mich gestützt. Jedenfalls musste ich diese beheben lassen. Und diese Wesselmann-App, die es gab, die war wirklich sehr praktisch. Also hast du eingetippt. Weiß nicht, gab es bei euch auch Probleme?
Nicht bekannt.
Nee, also ich habe dann einfach da eingetippt, den Standort in der App, habe noch ein Foto gemacht, habe es abgeschickt, habe zur Sicherheit an dem Tag nochmal nachtelefoniert. Nö, sagt er, ist alles angekommen. Also das sind so die Lösungen, wo man sagt, okay, das so sollte es sein. Ne?
Funktioniert, ja. Also, man muss nur wollen wahrscheinlich.
Modern machen, nicht nur denken.
Genau.
Machen ist cooler als denken. Oder?
Das stimmt. Cooler Slogan. Cooler Slogan auf deiner Seite.
Wasser.
Auf Auf welchem Platz bist du, Jörg, in der Liste? Du bist doch relativ weit vorn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Platz 6 bin ich.
Dann musst du dich ja schon bald mal um darum kümmern, wer die.
Wie du mal nach Magdeburg
kommst. Wer deine Tätigkeit ab Juni macht.
Na, mein Kollege, der bei mir mit im Vorbereitungsraum sitzt, der ist Jäger und mit dem habe ich schon drüber gesprochen. Ich habe gesagt, das Fell des Bären wird erst geteilt.
Ja, das stimmt. Das ist auch eine gute Einstellung.
Jetzt geben wir erstmal noch richtig Gas, damit wir die Leute von unseren Ideen überzeugen können. Ich denke mal, gerade so im Bereich soziale Medien, da kann man eine ganze Menge machen.
Ja, du hattest dann Post abgesetzt, wo du darauf hingewiesen hast, dass wir eigentlich kompetente Kandidaten in unserem Team haben. Wir haben sie ja hier zum Teil schon vorgestellt. Das sind wirklich ziemlich kompetente Leute. Und dann kamen also sehr unsachliche Bemerkungen dazu, fand ich. Wie hast du das so wahrgenommen?
Ich habe es in der Richtung wahrgenommen, dass im Prinzip die Kommentatoren gar nicht von unserer Partei getriggert waren, sondern vielmehr von dem Bild von Herrn Haseloff. Und letztendlich gar nicht auf Inhalte gucken, sondern die sehen dann halt nur, das ging also ganz konkret, war es der Beitrag, glaube ich, im Spiegel Online. Und um die Frage, ist die FDP mit ihrer kleinen Besatzung? Und da hatte ich so, glaube ich, sinngemäß geschrieben, wir setzen auf Klasse statt Masse und hatte dann mal so unsere Top 11 der Kandidaten aufgeführt mit ihren jeweiligen Berufen, wo man wirklich ja sehen kann, das sind alles Leute, die aus der Praxis kommen und Fachleute auf ihrem jeweiligen Gebiet sind. Ja, also jetzt mal die Frage, wem würde ich als Landwirtschaftsminister mehr zutrauen? Einen gestandenen Landwirt oder einer, ich weiß gar nicht, Frau Dörbert, ist sie Psychologin? Ist, glaube ich, Psychologin, ne? Aber sie hat ja zumindest einen guten Staatssekretär. Das kann man ja mal ruhig der Vollständigkeit halber sagen, der ihr da die Arbeit abnimmt, vermutlich. Der kandidiert nämlich auch bei uns in Magdeburg, in Magdeburg, in Dessau für die OB-Wahl. Aber der Auslöser war im Prinzip ja dieses Beitragsbild in dem Bericht, da war Haseloff zu sehen. Und das ist quasi rot dennoch, dann springen sie drauf an wie beim Stierkampf. Ja, da muss man eigentlich auch gar nicht diskutieren, bringt eh nichts. Einzelne waren dabei, da habe ich auch ganz ordentlich geantwortet. Der eine sagte zum Beispiel, ja, ich hätte ja Zeit zum Diskutieren, ich bin Gastronom. Und dann habe ich ihm das erstmal erläutert, ja, ich bin mit den ganzen Bremen vertraut, weil ich, wie gesagt, bei uns hier in Dessau Mitglied im Kochverein bin. Der Kochverein ist nicht das, was man sich so als Außenstehender vorstellt, sondern das ist mehr oder weniger eine berufsständische Organisation. Ich habe immer spaßeshalber gesagt, ich bin der einzige Nicht-Koch im Verein, ist tatsächlich so. Alles andere sind aktive Gastronomen, angestellte Köche. Ja, wie bin ich reingekommen? Auch über die Computertechnik. Der Kollege bei uns an der Schule, wo der Verein auch seinen formellen Sitz hat und der damals im Vorstand war, hatte mich angesprochen, als sie, 2000 war es, glaube ich, eine Webseite brauchten. Und so bin ich da langsam reingerutscht. Dann habe ich diese Sache gemacht und dann später auch bin ich eingestiegen bei den Organisationen von den Meisterschaften, die wir immer einmal im Jahr bei uns am Berufsschulzentrum durchführen für die gastronomischen Berufe. Es gibt also eine Art, tatsächlich Meisterschaften regional erst einmal. Dann sind es die Landesmeisterschaften immer in den drei Berufsgruppen der Küche, Hotelfachleute und Restaurantfachleute, die dann jeweils immer ein Team bilden, von Region zur Landesmeisterschaft hoch bis zu den Bundesentscheiden. Das ist eine Sache gewesen, die wir bei uns gemacht haben oder machen. Ja, und dann hat man diverse Events bei uns im Stadtpark, in Stadtparkgrillen gemacht. Oder wir hatten beim Stadtfest, da gab es immer so ein großes Biwak von historischen Soldatenvereinen. Die haben wir dann versorgt an einem Abend. Ja, es hat immer viel Spaß.
Mit einer Gulaschkanone oder mit?
Nee, so richtig. Also ich sage dir mal eins, wir haben da Sachen gemacht. Am Dreibein haben wir in Wildgulasch gekocht. Oder das eine Jahr, da kann ich mich noch richtig doll dran erinnern, da haben wir 350 Wildburger an einem gegrillt. Das war schon, hatte mit Spaß und nichts mehr zu tun. Das war schon richtig harte Arbeit. Ja, vor diesem Hintergrund habe ich dem Herrn, wo ich gerade eben von sagte, das alles mal beschrieben. Und ich weiß, wie viel Frust da in der Branche herrscht. Andererseits habe ich immer gesagt, ein guter Freund von mir, der ist auch Restaurantbetreiber, der hat jetzt in dieser Zeit noch Fremdzimmer ausgebaut und noch ein zweites Objekt übernommen. Also vor dem kann ich wirklich nur einen Hut ziehen.
Das ist mutig, ja.
Das ist einer, der mit Optimismus...
Du bist also...
mal nach Hörbitz fahrt, schaut mal beim Zieglers Restaurant vorbei. Das war jetzt doch Zieglers in Wörlitz.
In Wörlitz, im Wörlitzer Park. Oder am Wörlitzer Park.
Im Wörlitzer Park.
Also wenn du uns den Link schickst, dann verlinken wir den auch gerne.
Vor allem die Rezepte, die Kochrezepte.
Die Kochrezepte. Mal die ganzen Sponsoren beisammen. Genau.
Du bist also der Smoothie in unserer Truppe.
Achso, das war die Plattenfirma, ja, genau.
Ja. Jörg, du bist also der Smoothie.
Ja, wir sind ja beeinflusst.
Du kochst aber auch selber, ja? Also ich hab Bilder gesehen, wo du mit einer schicken
Kochschürze. Ja, das ist auch so ein bisschen, stimmt. Ja, das ist auch so ein bisschen Hobby von mir. Ja. Also ich bin ja auch noch Handballfan von unserem DRHV 06. Und als es noch möglich war, dass wir Auswärtsfahrten gemacht haben, da haben die Leute schon mal erwartet, dass ich mit einer großen Portion Buletten ankomme.
Aber hat man vorhin im Vorgespräch auch drüber gesprochen, also neben Handball und Fußball bist du auch ein Segler, ja? Interessiert mich persönlich natürlich mal brennend, wie du dazu gekommen bist und wo du segelst.
Also Segler selbst sein wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen vermessen. Ich habe mal von meiner Frau einen Jollenkurs geschenkt bekommen bei uns auf der Gotsche. Auch so eine schöne Sache, wenn man erzählt, was machst du am Wochenende, aber wir fahren nach Bitterfeld, wenn du das vor 30 Jahren erzählt hast. Rückgehalten, ja. Also, wie bist denn du drauf? Chemiesüchtig oder was weiß ich, aber das ist ja alles sehr schön geworden bei uns. Mhm. Der große Gott, gibt es auch tolle Restaurants übrigens. Und neben einem dieser Restaurants, da gibt es eine Wassersportschule. Und da hatte mir meine Frau mal einen Kurs geschenkt. Das sind die Kurse, damit man sich so ein Teil überhaupt ausleihen kann. Also ist noch kein offizieller Sportbootschein gewesen. Ja, das war so der Einstieg. Und auch sehr sporadisch, sage ich mal. Ja, und dann habe ich noch den Sportbootführerschein See gemacht. Einfach mal so aus Interesse. Und für Binnen noch nachgemacht.
Ja, kommt man von der Gotsche in die Ostsee irgendwie? Mit dem Boot direkt? Muss ich mal gucken.
Nee.
Wahrscheinlich nicht.
Die Gotsche hat, glaube ich, keinen Zufluss.
Aber zum Beispiel letzten Jahr, das war auch wieder ein Geschenk von meiner Frau, die hat immer so schöne Sachen für mich dann ausgesucht. Da hatte ich 3 Tage rund um Rügen durfte ich segeln.
Das ist genial.
Mit Segeln. Das war eine coole Geschichte. Da sind wir losgestartet in Stralsund, ging es los. Ersten Tag rum um Kap Arkona in Lobbe sind wir dann abends angelandet, schönes Gewitter mitgenommen. Mhm. Klitschnass waren wir. Nächsten Tag an den Kreidefelsen vorbei bis nach Seedorf. Das war so im Hinterland von Selin, wenn man.
Ja, ja, das ist so schön da. Das ist so ein Binnen, so ziemlich weit im Landesinnern ist das, ja, Seedorf.
Also, ja, Seedorf. Mhm. Mit dem, glaube ich, besten Kaiserschmarrn nördlich der Alpen. Aber ein Restaurantbetreiber, ein ganz cooler Typ. Der kam so um die Ecke bei wie Captain Jack Sparrow. Hat in seiner Bar, glaube ich, 70 Gin-Sorten gehabt. Total krass. Und wie gesagt, um 22 Uhr gab es dann noch einen wunderbaren Kaiserschmarrn. Für das war das Bistro da auch sehr berühmt.
Ja. Nicht schlecht. Und du wolltest gar nicht wieder weg am nächsten Morgen, oder?
Da haben wir die eine junge Dame von unserer Crew noch vergessen. Die war noch im Waschhaus da am Hafen. Und dann, wir hatten schon See gesetzt.
Das ist, weil die Segel, Segelschiffe kein Horn haben, oder? Kein Horn, mit dem sie Krach machen können. Die Kreuzfahrtschiffe, die machen auch dann nochmal richtig Krach, bevor sie ablegen. Haben die Hupen, ja? Also,
wenn sie dann
Nebelhörner?
Jeden Tag ging es dann nach Stralsund. Und da war eine richtig schöne steife Brise auf dem Boden.
Mhm. Hast du eine gute Welle auf dem Boden, gesagt, ja.
Ich habe schon Weltumsegler auf dem Boden. Da hat er gemeint, ich habe schon Weltumsegler auf dem Boden. Punkt, 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 sehen.
Naja, das liegt daran, dass der Boden relativ flach ist und du da eine ziemliche Welle hast. Eine kurze Welle und das ist schon ohne. Ja. Ja, eine super Gegend übrigens. Also wenn Ostsee, gerade diese Boddengewässer, die sind fantastisch. Das zieht sich ja auch unterm Dorst dann lang. Hm. Aber es gibt ja auch schöne Segelreviere in Sachsen-Anhalt. Leider nicht so viele, ja. Aber die Gotsche scheint sich daherhin zu entwickeln, ja.
Die Gotsche auf jeden Fall. Und auch hier da, wie heißt der? In Mücheln, Geiseltalsee.
Mhm. Ja.
Ganz tolle Sache. Und selbst meine Kinder, die wohnen beide in Leipzig, da ist ja auch diese Leipziger Seenlandschaft ganz, ganz toll. Da hat sich schon viel getan. Also für alle, die immer sagen, hier passiert nichts, das ist auch gerade in dieser Richtung, da ist doch schon einiges passiert.
Ja, es müsste bekannter sein. Ja,
wie gesagt, nur zum Abschluss mit dem Segeln. Die wenn ich da so mehr Zeit hätte, mir fehlt auch ein bisschen das Zutrauen, ehrlich gesagt. Also man sollte sich auch den Respekt vor den Naturgewalten erhalten. Segeln ist was anderes als mit dem Motorboot umzuschippern. Und da fehlt mir, wie gesagt, wirklich die Praxis.
Definitiv.
Dann mache ich das mit diesem Mitsegeln. Das ist eine schöne Sache und dann hat man mal den Spaß dabei.
Musst du dich immer, dann bist du immer der sich so rauslehnt, ja, aus dem Boot. Wenn, der immer so draußen hängt, das sehe ich immer.
Ballast 120 Kilo sind nicht mehr ganz, aber sowas haben wir ja da nicht. Der mal beim Jollensee in den. Alex, wie heißt dieses Geschirr, was man da sich anlegt?
Trapez.
Wenn man so rausliegt.
Wenn man im Trapez hängt. Genau. Das musste schon machen wollen. Also das ist nicht so einfach. Gerade bei der Jolle, die ist auch ziemlich wackelig. Also ich bin ja lieber auf dem Kielboot. Ich segle leider auch viel zu selten. Und wenn dann auf dem Kielboot, das ist mir dann ein bisschen sicherer und das wackelt auch nicht so dolle. Nochmal zurück zur Politik, was mich nochmal interessieren würde, Lehrer, sportlich interessiert. Wenn es jetzt klappt politisch, was wären so deine Agenda? Was würdest du als erstes so angehen wollen?
Ja, im schulischen Bereich auf jeden Fall die ganze Sache der Ausstattung erstmal. Ja? Ausstattung mit den entsprechenden technischen Mitteln. Weil da fehlt mir auch ein bisschen der Plan, finde ich. Wir hatten jetzt gerade die Diskussion um Endgeräte für Lehrer. Was da angeboten wurde, das war so ungefähr wie so ein Schlussverkauf bei einem großen Elektronikfachhändler. Alles muss raus. Da ging es los mit Microsoft Surface Go, glaube ich, für 600 Euro bis zum HP-Laptop 17 Zoll für 1200 Euro. Alles dabei. Ja. Es hat jetzt nicht irgendwie den Anschein, dass da ein großer Plan dahinter steckte, sondern erst so dieses typische, wir machen jetzt mal was, dass wir was gemacht haben. Ne? Also das wäre schon eine Sache, wo man jetzt, denke ich mal, eine Linie reinbringen müsste. Und dann immer, wie gesagt, den Punkt, die Technik macht noch keinen guten Unterricht. Und nach meinem Dafürhalten müsste man nicht nur bei der Lehrerfortbildung ansetzen, denke ich, da passiert auch eine ganze Menge schon, sondern es müsste sich gerade an den Universitäten in der Lehrerbildung was ändern. Dass die wirklich von Anfang an mit dieser Technik arbeiten, so wie ich das immer mitbekomme, auch von zum Beispiel Parteifreunden, die selbst ein Lehramtsstudium absolvieren. Es ist ziemlich vieles unverbindlich geregelt in den Studienplänen. Also es heißt fakultativ, ich mache das oder ich mache es nicht, und das ist auch nicht schlimm. Und da müsste doch ein bisschen mehr Verbindlichkeit rein. Ich hatte da so ein Schlüsselerlebnis, glaube ich, vor 3 Jahren, oder vor 2 Jahren war es. Da hatte eine Referendarin bei uns, die hat immer so mitbekommen, was ich so am Computer mache und sagt so, Mensch, Jörg, das ist eine tolle Sache, willst du uns das nicht mal im Studienseminar zeigen? Dann bin ich da so als Ü50-Lehrer im Studienseminar in Magdeburg in einer ehemaligen MAW-Berufsschule aufgeschlagen und habe den Referendaren dann ein bisschen was zu erzählt, was ich so im Unterricht mache. Und das fanden die cool. Ja, ich dachte, irgendwie ist die Welt verkehrt. Eigentlich müsste ja der Input von denen kommen, ne?
Ja, eigentlich denkt man ja, da wächst eine Generation heran, die können gar nicht mehr mit Papier, ja, aber.
Im Studium bei denen auch gar nicht so groß läuft. Ne? Ja. Da haben die keine Regeln mehr, weil vermutlich auch die. Ich hatte mal einen ehemaligen Schüler von mir, der hat dann später Wirtschaftspädagogik in Jena, glaube ich, was studiert. Und den hatte ich mal bloß so im losen Kontakt gefragt. Ich sage mal, wie sieht es euch mit dem Thema E-Learning aus in der Didaktik? Ja, dachte, ach, mein Wirtschaftsprof, der hat gemeint, das mit diesem E-Learning, das wird sich sowieso weit erledigt haben. Ja, und dann war das für ihn das Thema erledigt.
Und hat seinen Pulilux angeschaltet.
Was man sagen muss, man hat so den Eindruck, ja, sicherlich. Ich meine, da könnte ich Storys erzählen, wenn man jetzt hier, was weiß ich, den Pulilux ersetzt durch eine 5000 Euro teure Whiteboard-Tafel mit einer angeschlossenen Dokumentenkamera, da kannst du die gleichen Effekte erzielen und hast wesentlich mehr Geld ausgegeben. Also, das ist kein Witz. Es ist ja, es steht schöne Technik da und man weiß nicht so recht, wie man sie einsetzen soll. Also ich weiß es ja oftmals bei mir selbst auch nicht. Ja, das ist mehr so ein Versuch-Irrtum-Arbeiten. Man probiert etwas aus, auch mit der Software, die es so im Netz gibt. Ob das jetzt dem Unterrichtserfolg förderlich ist, kann man noch nicht mal immer so sagen. Auf jeden Fall kann man sagen, den Schülern macht Spaß. Mhm. Ja, wenn ich mit denen jetzt zum Beispiel in Quizspiele, was wir zuvor selbst erarbeitet haben. Da haben sie auch mehrfach den Lerneffekt, dass sie Fragen beantworten müssen, erstmal in der Vorbereitung. Dann packen wir das in solch ein Karteikartenspiel, also die klassischen Karteikarten nur in digitaler Form. Das heißt Quizlet zum Beispiel, dieses Programm. Und dann kann man das auch live gegeneinander spielen, im ganzen Klassenverband. Und dann ist da Full Action. Mhm. Ja. Und dann lernt man das auch. Oder solche Sachen, die ich schon seit 2010 gemacht habe, dass ich meinen eigenen YouTube-Kanal habe, auf dem ich Videos fürs Rechnungswesen eingestellt habe. Dann freut man sich als Lehrer auch, wenn die Schüler in der Pause da sitzen, auf dem Schulflur, auf dem Fußboden unten, haben ihr Smartphone in der Hand und gucken sich nochmal die Erklärung zu irgendwelchen Buchführungsthemen an oder was weiß ich, wenn es jetzt zum Beispiel eine Excel-Aufgabe war, die ich jetzt nochmal so als Video entsprechend abgearbeitet habe. Das ist eine positive Rückmeldung, da freut man sich. Da muss man jetzt auch nicht unbedingt, was weiß ich, der große YouTube-Star sein. Aber einfach so diese positive Rückmeldung, die man von Schülern bekommt, ist da, denke ich mal, lohnend genug.
Ich glaube, der pädagogische Influencer. Sehr gut.
Aber da gibt es, glaube ich, auch eine ganze Menge mehr.
Wir könnten jetzt noch eine Stunde erzählen, aber wir haben schon eine ganze Weile wieder mal extrem schnell vorbei. Die Zeit, Jörg, das waren spannende Themen. Wir haben uns gut unterhalten. Ich hoffe, du auch.
Das war absolut kurzweilig. Man hat gar nicht gemerkt, wie die Zeit verging.
Ne? Ja, spannend.
Hat Spaß gemacht.
Ja. Ja, Jörg, wir danken dir, dass du unser Gast warst, dass du dazu beigetragen hast, dass wir hier alle eine kurzweilige Zeit hatten und haben. Wünschen dir und uns viel Erfolg in den nächsten Wochen. Viel Kraft im Wahlkampf und wir sehen uns demnächst wieder im realen Leben.
Auf jeden Fall, ja. Dankeschön. Ja. Hat super Spaß gemacht.
Ich danke euch auch, dass ich euer Gast sein durfte und wie gesagt, nicht nur für die nächste Zeit, sondern wir wünschen uns alle sehr viel Kraft und Erfolg für unseren Wahlkampf, dass das eine gute Sache wird, wa?
Genau. Ach, das wird's.
Das wird's.
Tschüss.
Tschüss.
Macht's gut, Leute.